So, die Herrlichkeit des Christus auf unserem Arbeitsblatt fehlt, der Text, kann man dazu schreiben, Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Der Apostel Paulus bezeugt, er, der Christus nämlich, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Was bedeutet denn dieses Wort, wenn wir so formulieren, formuliert haben, die Herrlichkeit des Christus? Was meint das? Was ist die Herrlichkeit? Bitte? Das Göttliche, das wäre schon eine inhaltliche Beschreibung. Die Schönheit, wenn wir den Begriff der Herrlichkeit gebrauchen, wie herrlich ist die Natur, dann meinen wir eigentlich das Beeindruckende, das Schöne. Sicher ist das mit drin bei Gott. Das wäre die inhaltliche Auffüllung, das Ebenbild. Bitte?
Die Herrlichkeit, die Christus im Himmel hat als Sohn.
Die himmlische Herrlichkeit des Sohnes Gottes, die uns zum Beispiel, hier vorne hat es noch Platz genügend, die uns zum Beispiel in der Offenbarung beschrieben wird. Und ich sah den Reiter auf dem weißen Pferd oder den strahlenden Christus in seiner sieghaften Gewalt gegen den Satan. Die Herrlichkeit, die Jesus mit seiner Gemeinde hat, die Vollständigkeit, dass der ganze Leib gesammelt ist. Das Bild vom Leib kommt ja nachher. Ein Leib, der verstümmelt ist, wo etwas fehlt, den nennen wir nicht schön. Was könnte noch dahinter stecken? Die Ausstrahlung, die er hat, der Glanz, der von ihm ausgeht. Wenn wir es geschwind an den beiden Worten, das griechische Doxa ist die Übertragung des hebräischen Kabot, dann ist eigentlich die Grundbedeutung heißt das Gewicht, die Gewichtigkeit, die Schwere. Wir haben es in einem Passionslied erhalten, diesen ganz ursprünglichen Ausdruck. Ich glaube, es ist in O Haupt voll Blut und Wunden. Vielleicht haben wir diesen Vers schon mal gesungen und uns überlegt, was das heißt. Du großes Weltgewichte. Erinnert ihr euch? Du großes Weltgewichte, vor dem sonst schrickt und scheut. Was Macht hat und Gewichte, wie bist du so bespeit? Gewicht, das Einzige, was Gewicht hat, was zählt. Herrlichkeit meint inhaltlich das, was wir nun zusammengetragen haben, in einem Begriff gefasst, das, was wirklich zählt. Wenn wir von der Herrlichkeit des Christus reden, reden wir also von dem, der allein zählt, der das Gewicht hat. Wenn er sein Gewicht in die Waagschale wirft, ist alles andere nichts mehr. Das ist der ursprüngliche hebräische Begriff der Herrlichkeit. Und die zweite Bedeutung ist der Glanz. Sind also diese beiden, das Gewicht, das einer hat, Und das drückt sich aus in diesem Strahlglanz, der von ihm ausgeht. Hier vorne hat es noch Plätze in der ganz äußeren Reihe. Wir reden also zunächst, es ist ja jetzt das Bild, das der Apostel Paulus zeichnet, von dem, der alles Gewicht hat. Von der Glanz- und Machtherrlichkeit des Christus wird in der Vollendung die Rede sein. Jetzt aber hat es von ihm geheißen, wie ist denn mit der äußeren Herrlichkeit des Jesus von Nazareth? Was sagt der Prophet Jesaja? Er hatte keine Gestalt noch Schöne, ja man verbarg das Angesicht vor ihm. Das heißt, in seiner äußeren Erscheinung ist der Christus noch nicht an seinem Glanz zu erkennen. Noch nicht. Jetzt fragen wir, was beinhalten diese beiden Begriffe Ebenbild und Erstgeborener? Was will da gesagt werden? Der Apostel Paulus setzt sich im Kolosserbrief sehr intensiv mit den Irrlehrern auseinander. Weiß jemand, wodurch die Gemeinde in Kolosse, wodurch sie bedroht ist, durch welche Irrlehren? Die Gnostiker. Jetzt inhaltlich, was sagen die? Die Philosophien. Bitte? Ja, das habe ich jetzt nochmal nicht verstanden. Dass wir wie Gott sind, das Göttliche in uns, jawohl? Wir können es eigentlich so zusammenfassen, die Gemeinde der Kolosser ist bedroht durch ein ganz kleines Wörtlein, nämlich Christus und. Das wird nicht bestritten, dass der Christus Gewicht hat, aber es wird bestritten, dass er alles Gewicht hat. Christus und die Engelmächte zum Beispiel. Christus und das Leben nach den Satzungen. Christus und die selbst vollzogene Frömmigkeit.
Das, was heute so vermehrt wird, wir haben doch alle einen Gott.
Ja, das ist noch mal etwas anderes. Wenn es heißt, wir haben alle einen Gott, dann wird der Christus einfach in die Reihe gestellt. Hier wird gesagt, nein, den Christus braucht ihr, aber ihr braucht noch dazu. Das ist dieses Christus und. Und nun, der Apostel Paulus setzt sich mit dem nicht auseinander, dass er zunächst mal seitenlang auflistet, was die alle sagen, sondern er wählt einen ganz anderen Weg, übrigens in allen seinen Briefen, ob das nun in Korinth ist oder bei den Kolossern oder in anderen Auseinandersetzungen. Wir haben es ganz schwer, dieses Irrlehrer zu erfassen, was sie eigentlich sagen, sondern der Apostel wählt einen ganz anderen Weg. Er malt ihnen Christus vor Augen. Er setzt immer positiv an. Das ist ganz arg wichtig. Diese ständigen Auseinandersetzungen, der hat gesagt, und da muss man das dagegen sagen, das ist eigentlich Spiegelfechterei. Sondern das Entscheidende ist damals wie heute, dass wir das Positive, das Evangelium sagen. Und dann wird das andere sich in seiner Art entgleiten, wird deutlich werden. Das ist so, wie wenn ich Steine habe, die als Edelsteine mir verkauft werden und ich lege dann den echten daneben. Das sieht man sofort, was echt ist und was unecht ist. So macht es der Apostel Paulus. Er stellt immer das Echte, das Wirkliche hin und dann entlarvt sich das andere als Unechtes. So diese beiden zentralen Begriffe gegenüber allem Christus und der Christus ist das Ebenbild und der Erstgeborene. Was heißt Ebenbild?
Das Original widerspiegeln.
Das Original widerspiegeln.
Dass wir ihn gleich widerspiegeln.
Jetzt geht es nicht um wir, sondern die Beziehung zwischen Christus und Gott. Wir kommen nachher auf uns noch, weil von uns wird auch gesagt, Gott schuf uns nach seinem Bild. Gleich wie Gott. Jetzt, wie ist dieses Gleich? Gleich an Wesen. Was gehört noch dazu? Gleich an Herrlichkeit. Das Einssein. Also zunächst heißt der Begriff Ebenbild tatsächlich das, wenn ich in den Spiegel schaue, dann schaue ich mir entgegen. Das ist Ebenbild. Der Christus ist das Ebenbild, aber jetzt wird noch ein Begriff eingeführt des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Jesus Christus ist die Schauseite Gottes. In ihm lässt sich Gott sehen. Jesus sagt das auch einmal. Johannes 14, 9. Was steht da? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jetzt ist aber die Frage, welches Sehen ist gemeint? Wer denn Jesus von Nazareth mit seinen leiblichen Augen gesehen hat, sieht, weiß der, wie Gott aussieht. Was ist denn das für ein Sehen? Ein umfassendes Sehen. Schon auch das Äußere, wer den Christus sieht. Das griechische Wort, das hier steht, kann in dem Sinn auch übersetzt werden, wer ihn aufmerksam betrachtet. Was sieht man am Christus, was genau wie Gott ist? Und jetzt meinen wir den irdischen Jesus. Inhaltlich jetzt beschreiben, konkret, was sieht man? Seine Liebe, wo? Wo?
Im Wesen seiner Gesinnung.
Wo? Als er, das ist nun schon die Zugspitzung, dass der Christus, das sind 10 Männer. Die sind außerhalb eines Ortes und von weitem erkennbar als Ausgestoßene. Die frommen Juden behaupten, wer aussätzig ist, ist eindeutig gestraft von Gott und ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Erwählten. Was tut der Christus? Was tut er? Er geht zu ihnen hin, was eigentlich unmöglich ist. Er redet mit ihnen. Von Berühren steht in dieser Geschichte nichts dabei. Das steht bei Blinden und anderen dabei, aber bei den Aussätzigen nicht. Aber er heilt sie. Als sie den Weisungen folgen und gehen zum Priester, wird ihre Haut rein. Sie werden gesund. Das heißt, wer sieht, wie der Christus handelt, weiß, wer Gott ist. Gott wendet sich ganz uns Menschen zu. Und gerade denen, die zerschlagenen und zerbrochenen Gemütes und Lebens und Herzens sind. Das meint dieses Sehen. Was sieht man noch an ihm? Konkret. Wie Gott ist. Er gebietet über die Natur. Dass Wind und Wellen schweigen müssen. So ist Gott, da wird die Schöpferqualität Gottes deutlich am Christus. Was noch?
Er widersteht der Versuchung.
Er ist ganz in der Einheit mit seinem Vater. Das kann nicht getrennt werden.
Das hat er damit zu tun, dass er nicht zu sich selber wollte.
Ja. Was noch? Jetzt frage ich mal so, liebe Brüder und Schwestern, das ist ganz arg wichtig. Viele Christen bis heute, auch ernsthafte Christen, stellen sich Gott als einen strafenden Gott vor. Jetzt frage ich euch, wo sieht man am Christus den strafenden Gott? Gut, das ist die einzige Geschichte im Neuen Testament, wo von Jesus einmal berichtet wurde, dass er in einen heiligen Zorn kommt. Was tut Jesus? Lasst uns jetzt genau anschauen. Was tut er? Ich sage einmal ganz direkt, in unseren heutigen Kategorien, Jesus wendet dort Gewalt gegen Sachen an. Aber es wird auch in der Tempelreinigung kein einziger Ton von Gewalt gegen Menschen gesagt. Er trieb sie hinaus mit seinen Worten und er warf die Tische um. Aber das ist ja keine Strafe. Was ist das, was der Christus hier vollzieht? Eine Reinigung, die Herstellung eines gottesdienstlichen Raumes wieder. Eigentlich die Reinigung der Wohnung Gottes. Es soll ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Aber wenn wir das ganze Neue Testament durchmustern, von der ersten bis zur letzten Seite, man sieht am Christus nicht den strafenden Gott. Bitte?
Die Wehrufe, die sie machen, wenn man
da. Ja. Die Wehrufe Jesu, auch seine harte Rede, wenn er zum Beispiel zu ihnen sagt, ihr übertünchten Gräber oder ihr blinden Blindenleiter oder weh dich Chorazim, wichtig ist, wann sagt das Jesus? Er sagt es ihnen voraus und sie sind nicht zwangsläufig unter dieses Strafgeschehen gestellt, sondern sie ziehen es sich selber zu. Und die Pharisäer und Israel rufen gemeinsam, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Der biblisch-neutestamentliche Begriff der Strafe beziehungsweise der Rache ist der Begriff, dass sich an mir vollzieht, was ich selber wähle und Gott nicht aufhält. Aber wir haben das bei unseren Offenbarungsauslegungen immer und immer wieder, immer deutlicher gelernt in Dettingen. Der Begriff der Strafe in dem Sinn, dass Gott vernichtet, ist im Neuen Testament, im Neuen Bund, jetzt sage ich direkt, ausgesetzt. Gell, nicht aufgehoben. Ausgesetzt. Es gibt diesen Vorgang der Strafe. Des Vernichtungsgerichts, aber im letzten Gericht. Für den neuen Bund gilt, die Strafe liegt auf ihm. Es ist, ich sag's mal ganz scharf, wenn Christen sich vor Gott fürchten als dem strafenden Gott, machen sie Jesu Opfertod zunichte. Weil dann sagen sie, die Strafe trifft mich. Die Strafe liegt aber auf ihm. Der strafende Gott, und zwar jetzt in dem Sinn, dass Gott vernichtet, gibt es in der Zeit zwischen ersten und zweiten Kommen Jesu nicht. Das ist der entscheidende Unterschied zum alten Bund. Es gibt das griechische Wort, wir haben es in unserem deutschen Wort übernommen, es gibt Strafe als Pädagogia, Pädagogie, als Erziehung. Wen der Herr lieb hat, den erzieht er, den züchtigt er. Aber das ist keine Vernichtungsstrafe, sondern das ist sein Handeln, damit an uns sich sein Geist, sein Werk, sein Bild entfalten kann. Es gibt nichts Schlimmeres, Verzerrteres als ein Christsein mit der Furcht vor einem strafenden und rächenden Gott. Um sehr deutlich zu machen, als Jesus in seinen letzten Erdentagen auf dem Ölberg sitzt. Und das nun vor seinen Augen vorbeiziehen lässt, was er erlebt hat mit und in Jerusalem. Was ist das Ergebnis? Was hat er erlebt? Was hat Jesus mit Jerusalem erlebt? Und du hast nicht gewollt, Jerusalem, die du tötest, die Propheten. Eine Stadt angefüllt mit Gottes Widerstand ist Jerusalem. Wenn wir die Evangelien genau lesen, Jesus hat zu seinen Lebzeiten nur eine einzige Nacht und die nicht einmal ganz in Jerusalem verbracht. Welche? Als er, ich meine jetzt den Jesus, als er öffentlich auftritt, wahrscheinlich die Nacht, als er 12 Jahre alt war, auch, das wissen wir nicht genau, in der Nacht, da er verhört wurde. Sonst heißt es immer, jedes Mal, da legen alle Evangelien Wert drauf, Jesus war in Jerusalem und am Abend ging er hinaus, entweder nach Bethanien oder an den Ölberg. So feind war in Jerusalem, dass Jesus, ich sage es mal so menschlich, das ist der Umkreis, es nicht wagen konnte, eine Nacht in den Mauern der Stadt zu verbringen. Und jetzt sitzt er auf dem Ölberg. Und was tut jetzt Jesus? Er weint. Ist für mich eine der eindrücklichsten Stellen in Israel, wenn man dort am Ölberg auf halber Höhe, ob das der Ort war, ist völlig schnupp. Wenn man dort steht, da sieht man tatsächlich das ganze Panorama der Stadt vor sich liegen und da steht die Dominus Flevit-Kapelle. Der Herr weinte. Sie ist herrlich gebaut in Form einer Träne. Und wenn man im Innern steht, das ist wohl eines der beliebtesten Fotomotive, kann man durch das Kreuz hindurch genau hinaus fotografieren durchs Fenster und hat heute den Felsendom, damals sicher den Tempel im Blick gehabt. Diese Stelle. Jetzt übertrage ich ganz direkt. Wenn du heute etwas Böses gegen Gott getan hast, wenn du das getan hast, heute, dann sitzt, ich sag's ganz menschlich, dann sitzt Gott jetzt nicht im Himmel und überlegt sich, wie kann ich ihn am besten strafen? Sondern was tut Gott? Er weint. Ich bleibe jetzt bei diesem Bild. Er weint. Wir kennen das auch, ich kenne das aus meinem Leben, bis einer bestimmten Situation, als ich meinem Vater sagen musste, das und das habe ich getan, das hat sich mir unverlierbar eingebrannt. Mein Vater hat nicht den Stock geholt, sondern mein Vater saß da und weinte. So ist Gott. So ist Gott. Die Liebe sinnt nicht auf Rache oder Strafe, sondern die Liebe leidet und das drängt die Tränen hervor. Gott weint über unsere Sünde. Gott weint, wo wir uns verlaufen. Das ist die Liebe. Lass uns das ganz direkt festhalten, das nimmt in unserem Glauben so viel von dieser Verkrampftheit weg. Und das ist der biblische Grund. Wir sehen an Jesus nirgendwo den strafenden und den rächenden Gott, sondern wir sehen an Jesus den liebenden, bis zur Selbsthingabe liebenden, weinenden Gott, der in allem, was er sagte und tat, nur eines wollte, uns zurechthelfen, unser Glück, uns zu retten. Das sehen wir an Jesus. Das ist keine Streichliebe. Er kann sehr deutlich werden, sehr deutlich. Gerade gegenüber den Pharisäern, aber die hätten es anders gar nicht begriffen. In ihrer verbotenen Frömmigkeit. Einige haben es begriffen. Es kamen hochgestellte Pharisäer zu Jesus und sind ihm auch nachgefolgt. Nicht alle waren verstockt und ließen sich verstocken. Dass wir das festhalten, das liegt in diesem Begriff des Ebenbildes. Wer Jesus zusieht, wer Jesus zuhört, und wir können das heute nicht mehr mit den leiblichen Augen tun, sondern wir sehen es in der Bibel, der erkennt, wer und wie Gott ist. Es fällt auch sonst eine Entscheidung bei diesem Begriff, wenn es heißt, er ist das Ebenbild. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, und er sagt auch, ich und der Vater sind eins. Was heißt das dann in der Konsequenz? Was heißt das? Bitte? Gibt es keinen Unterschied?
Unzertrennlich.
Das, was er sagt und tut, ist, wie wenn es Gott sagt und tut, ja noch deutlicher, nicht nur wie. Das sagt und tut Gott.
Es ist auch egal, zu wem man betet. Wenn man zu Gott betet.
Ja, es gibt hier keinen Unterschied, ob ich zu Gott, dem Vater, oder zu Jesus, dem Sohn, bete. Ich habe die gleiche Adresse. Das heißt, das ist die Grundentscheidung. Jesus ist Gott, ist der Sohn Gottes. Das ist ganz arg wichtig. Jesus wird im Islam äußerst hoch geschätzt. Er steht an dritter Stelle der Thronfolge. Allah, Mohammed, Jesus. Also das ist ein Hex dran. Aber es wird ausdrücklich gesagt, er ist nicht Gott. Gott ist allein Allah. Sogar, damit wir sehen, dass das sogenannte Gespräch zwischen den Religionen gar nicht so leicht ist. Im Koran steht ja ausdrücklich, wer sagt, Gott habe einen Sohn, der ist des Todes schuldig. Also da ist gar nicht so leicht ein Gespräch möglich, dass man das überspringen könnte. Übrigens ist auch das, bei allem anderen kann man sich irgendwie noch miteinander verständigen, aber das ist der entscheidende Punkt gegenüber den Zeugen Jehovas. Sie sagen sogar, da ist noch weiter auf die Spitze getrieben, jawohl, Jesus ist Gottes Sohn, aber er ist einer unter vielen Gottes Söhnen. Einer mit diesem Auftrag eben. Gott hat viele Söhne. Die Entscheidung fällt an der Stelle, ich und der Vater sind eins. Ebenbild, Jesus Christus ist Gott. Gott von Art, Gott vom Sein. Das ist auch für uns ganz wichtig. Wenn das nicht so wäre und wir in Jesus nicht den ganzen Gott hätten, dann müssten wir ständig denken, wie ist Gott denn dann sonst? Was gibt es noch für verborgene Seiten in Gott? Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann haben wir die Gewissheit, dass wir den ganzen Gott erkennen können, im innersten Kern seines Wesens. Und der innerste Kern seines Wesens ist Liebe. Ist Liebe.
So hört man sagen, Hochwachs habe ich das Zugang, also wenn Jesus Gott ist und ich als Mensch auf Erden, da ist der Gott nicht im Himmel, der kann nicht gleichzeitig da unten sein und dann im Himmel weiterregieren. Das ist schon schwierig, sich vorzustellen.
Das ist der Gedanke der Dreieinigkeit, der sicher ziemlich schwierig ist, aber ganz einfach vorzustellen. Wie ist das vorzustellen? Dass ich jetzt hier stehe und ich sehe in meinen Gedanken und in meiner Imagination genauso deutlich zum Beispiel die Dörfer im Sila-Gebiet in Indien, die ich besucht habe. Mein inneres Bild und meine Gedanken und meine Vorstellung kann das fotografisch genau aufzeichnen. Das heißt, es ist durchaus schon bei uns Menschen, wenn wir zum Beispiel an den Traum denken, der Leib liegt in Ruhe und unsere, wie sagt man, Seele wohl oder Gemüt, wir gehen da auf lichten Höhen oder auch nicht. Verfolgt von einem Tiger und kommen nicht vom Fleck oder alles. Das findet selbst bei uns in unserer so festgebundenen materiellen Einheit, findet eine Trennung statt. Das sind einfache Hilfsgedanken. Der Himmel war nicht leer, als Jesus auf Erden war, sondern deshalb reden wir von dem drei-einen Gott. Aber ganz wichtig ist, dass in Jesus Gott da ist. Das ist das Entscheidende. Das meint Ebenbild. Was meint der zweite Begriff, der Erstgeborene? Also mit dem Begriff Ebenbild wird das Verhältnis zwischen Gott und dem Sohn ausgedrückt. Sie sind eins, identisch. Nur in Klammer noch gesagt, weil ich das vorher angesprochen habe. In 1. Mose 1, 27 und 28. Der Mensch, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Die beiden Begriffe, die hier im Hebräischen stehen, der erste Begriff heißt genauso Spiegelbild und der zweite heißt, wenn wir es modern sagen wollten, Beauftragter, Handlungsbevollmächtigter. Wer Adam im Paradies sah, der hatte eine Vorstellung davon, wie Gott ist. Wir können uns den Adam im Paradies nicht vorstellen. Warum nicht? Warum geht es nicht? Wir müssten uns einen Menschen vorstellen, der nicht dem Tod unterliegt. Und das können wir nicht. Ein Mensch, der nicht dem Tod unterliegt, der hat kein Alter. Weil Altern ist ja nichts anderes wie langsames Sterben. Am Anfang sieht man das noch nicht so genau. Aber wenn dann die Platte hinten größer wird und die Falten länger und die Haut falliger, dann weiß man, es geht so langsam auf einen Schluss zu. Altern ist Sterben auf Raten. Unser ganzes Leben ist von Anfang an in eine Entfaltung des Todes hineingestellt. Dem unterlag Adam nicht, sondern war vollkommen. Adam brauchte nie eine Brille. Dass das in unseren Augen, dass die nachlassen, ist ein Prozess des Absterbens. Wir sind nicht einmal imstande, uns vorzustellen, wie solch ein Wesen aussieht, das nicht dem Tod unterliegt. Und das war der entscheidende Bruch. Jetzt unterliegen wir dem Tod. Das, was wir als Ebenbild Gottes sind, das ist nicht mehr an uns zu sehen. Wer den Menschen sieht, der kann nicht mehr bruchlos zurückschließen, wie Gott ist. Das geht nicht mehr. Wir haben diese Gottebenbildlichkeit im wesentlichen Teil verloren. Sie besteht noch an einem einzigen Punkt. Wo besteht sie? Manche sagen, der aufrechte Gang. Würde ich nicht sagen. Wo sieht man und wo merkt man an uns Menschen die Gottebenbildlichkeit, dass wir als Gegenüber zu ihm geschaffen sind, als Spiegelbild? Bitte? Er redet uns an. Wir können mit Gott ins Gespräch treten. Das ist der Punkt, der ist geblieben. Und dieses Gespräch, das besteht auch insofern, der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, jeder Mensch hat in sich das Wissen um den Willen und die Gebote Gottes. Er lebt in einer ursprünglichsten, tiefsten Beziehung zu Gott. Die Not ist, dass sie sofort verkehren und beten das Bildnis an statt den Bildner. Da ist jeder Mensch drauf ansprechbar. Gell, ich kann, unser Jüngster hat einen Hase, ein Kaninchen da. Ich überlege mir oft, wenn der den rumträgt, ob da eine Kommunikation möglich ist. Ob dieses Tier versteht, was der dem alles sagt. Ich meine, ich kann behaupten, der versteht es aufs Wort. Ihr könnt es mir nicht widerlegen, weil es gibt ein großes Minus, der antwortet nicht. Der antwortet nicht. Wenn der sagen könnte, ja Thomas, dann wäre das Art von Art. Wäre es Art von Art. Sicher, man kann mit Tieren in eine Verbindung kommen. Der Hund, ich habe keinen, ich wollte immer ganz arg gern einen, aber meine Frau hat gesagt, entweder Kinder oder ein Hund. Eine schwere Entscheidung. Sie hat ja im Grund recht, weil mit dem Hund muss man ständig spazieren. Es müsste wahrscheinlich in der Regel von 100 Mal 99 Mal sie machen. Deswegen. Aber mit dem Hund kann man doch in ganz engen Kontakt kommen, oder nicht? Der hört doch, man hört immer, wie treu Hunde sind, dass sie dem einen Menschen anhangen und so. Aber der Hund hat genauso ein riesiges Minus. Der kann nichts sagen. Der kann nichts sagen. Es besteht eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme, aber keine vernünftige. Keine vernünftige. Das ist aber die Gottebenbilligkeit. Da wird etwas deutlich, wir sind auch in der tiefsten Gefallenheit noch Art von Art. Er redet uns an, wir können hören und antworten. Das können wir. Von der Kreatur wird das nicht gesagt. Was wird von der Kreatur gesagt? Sie seufzt, und sehnt, mehr nicht. Jetzt, was heißt der Begriff des Erstgeborenen? Jetzt wird der Christus im Verhältnis zur Schöpfung dargestellt. Vorher im Verhältnis zu Gott, Gott von Art, jetzt zur Schöpfung. Bitte? Der Erstgeborene ist in der Regel der Erbe. Jawohl? Der Erstgeborene, der Erstling unter denen, die da schlafen, ja. Aber Erstgeborener meint tatsächlich die Schöpfung. Jetzt ist das auch ein wenig ein schwieriger Begriff. Denn Erstgeborener, was enthält denn dieser Begriff? Geboren werden. Das heißt, es ist für unser Empfinden, ist der Begriff des Erstgeborenen ein zeitlicher Begriff. So ist es aber nicht, sondern der Begriff des Erstgeborenen ist ein Rangbegriff. Und da ist genau das Stichwort, das ist der Erbe. Das heißt, der, dem alles gehört. Der Erstgeborene Sohn, da ist genau diese Rangordnung gemeint. Der Ersterwählte, nicht zeitlich, dass der erste Mensch Israel war, sondern das Volk Israel entfaltet sich ja erst ab Abraham. Erstgeborener ist biblisch ein Rangbegriff und kein Zeitbegriff, dass wir uns das ja merken.
Spielen Sie da auch auf diese Rede, erster Adam und zweiter Adam, dass Sie da Beziehung herstellen
wollen? So hat es Paulus gemacht, aber dieser Begriff des Erstgeborenen meint nun spezieller das Verhältnis zur Schöpfung, erster Adam und zweiter Adam ist mehr im Begriff auf die Heilsgeschichte gesehen. Aber Erstgeborener ist ein Rangbegriff. Das heißt, alles, was Gott gehört, gehört dem Christus. Da wird noch einmal auch von dieser Seite her die Identität, die Einheit Gottes und des Sohnes betont. Aber jetzt geht's, Herr Richter, Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er hat den ersten Rang.
Das ist auch einmalig, also. Zum Beispiel Engel gibt es viele, aber Christus gibt es nur einmal.
Der Begriff des Einmaligen steckt da sicher mit drin, weil Erstgeborener kann man nur dem Rang nach, kann nur einer sein. Das wird auch biblisch deutlich, zum Beispiel an der Stelle, dass im Alten Testament einige Male von Jakob als dem Erstgeborenen die Rede ist. Er ist aber zeitlich nicht, sondern wer ist zeitlich? Esau. Da wird deutlich, dass Erstgeborener ein Rangbegriff ist. Jetzt bitte.
Kommt aus dem Vers auch die Marienverehrung ein bisschen mit, weil da fällt ja zur Mutter an dem Vers. Dass man also sagt, also wenn es der Erstgeborene des Vaters ist, dass halt die Maria die Mutter ist irgendwie und das geht deswegen so.
Nein, nein. Jetzt wird der Begriff noch einmal, also jetzt wird er auf die Geburt hingenommen. Wir nehmen beides raus, beides ist biblisch nicht gemeint. Eine zeitliche Begrenzung beziehungsweise eine Entstehung. Er war vor aller Zeit, bekennt die Schrift. Die Marienverehrung kommt an dieser Stelle, wo eine, ich sage mal sehr deutlich, eine berechtigte Verehrung der Maria, denn so steht es schließlich im Loblied, von nun an werden mich selig preisen, aber er steht dort nicht anbeten. Sondern selig preisen, glückselig, was Gott an dir getan hat. Das kommt aus dem, dass sie die Mutter des Jesus von Nazareth ist. Erstgeborener bedeutet also, er ist allem in dieser Schöpfung weit überlegen. Er ist nicht Teil, sondern er ist sogar Mitschöpfer. Er ist der Schöpfungsmittler. Das wird ja nachher gesagt. Durch ihn und zu ihm ist alles geschaffen, was geschaffen ist.
Im Glaubensbekenntnis, wie heißt er? Eingeborener Sohn
Gottes. Eingeborener Sohn, das ist eigentlich der gleiche Begriff. Das wird einziger Sohn, da kommt das Einzigartigkeit noch stärker heraus. Aber wir merken, wir können mit unseren menschlichen Worten und Gedanken die Größe Gottes, wir können sie nicht erfassen. Wir brauchen immer auch vom biblischen Wort her, wir müssen das so erfassen, dass wir es einigermaßen ausdrücken können. Deshalb kann Paulus im Korintherbrief, ja im 13. Kapitel sagen, jetzt sehen wir, wie heißt es? Wie durch einen Spiegel. Und unser Wissen ist Stückwerk. Das gilt auch für unsere ganze Theologie, für unser ganzes Erkennen. Wir können nur loben und danken, dass das Stückwerk ausreicht, dass es zum völligen Heil dient. So weit reicht's. Aber wir werden im Himmel auf Ewigkeiten staunen. Auf Ewigkeiten staunen. Wenn wir einmal erkennen können, wie es wirklich in seiner ganzen Art ist. Wir können uns ja nicht einmal vorstellen, ein Leben ohne die Begrenzungen von Raum und Zeit zum Beispiel. Das ist ganz unvorstellbar. Wir versuchen es so, dass wir die Menschheit zum Beispiel in Märchen das ausdrückt, man kann sich eine Tarnkappe aufsetzen oder mit dem Teppich fliegen und ist nicht mehr an den Raum gebunden und so Dinge. Aber das ist die Wirklichkeit Gottes. Ist die Wirklichkeit Gottes. Ist herrlich, dass dieses, was uns in der Schrift gesagt ist, steht unter dieser Überschrift. Es ist alles gesagt, was für uns Menschen zum Heil nötig ist. Aber ist noch ungeheuer viel aufbewahrt für die Ewigkeit, was wir lernen werden. Der Erstgeborene, das heißt, er ist der, durch den die Schöpfung überhaupt erst geworden ist. Das heißt aber auch, wenn der dreieinige Gott der Schöpfer ist, dann verdanken wir uns ihm. Zum Beispiel in Psalm 139. Deine Augen sahen mich, ehe ich noch bereitet war. Wir haben das so mechanisiert. Das ist eigentlich eine ungeheure Brutalität. Das steht auch mit drin in dieser Diskussion um die Abtreibung. Da wird tatsächlich vorausgesetzt, dass das, egal wie man den Zeitraum nimmt, die ersten 3 Monate sei ein praktisch mechanisches Geschehen. Es ist ein mechanisches Geschehen. Nein, es ist durchgehendes Wollen Gottes, Schöpfungshandeln Gottes. Wir sind ein zum Leben gekommener Gedanke, Willensentschluss des dreieinigen Gottes. Gibt unserem Leben einen ungeheuren Wert. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Wobei man sofort dazu sagen muss, dass in dieses von Gott geschaffene und von Gott erhaltene Geschehen selbstverständlich auch der Böse hineinfunkt. Wie in allem. Und versucht, diesen Segensraum Gottes zu verderben. Zum Beispiel Kinder, die im Suff gezeugt werden. Vergewaltigungen. All diese Dinge. Es gibt kein ungestörtes Geschehen mehr. Aber für mich ist das ein unglaublich wichtiger Gedanke. Wenn wir Willensentschluss Gottes sind. Jetzt denkt einmal, wenn in der Bundesrepublik jährlich in unserem Land, wer kennt die Zahl ungefähr, wie viele Abtreibungen werden vorgenommen? Bitte? 300.000 bis 400.000. Denkt einmal, welch unendliche Geduld Gott hat, dass er sich das gefallen lässt, dass seine Gedanken von Menschen zunichte gemacht werden und schlägt nicht zurück. Das ist ungeheuer.
Wenn sie wissen nicht, was sie tun, hat einer dann bereits ausgerufen.
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, obwohl heute viele wissen, was sie tun. Wo sagt die Bibel noch, dass der Christus bei der Schöpfung dabei war? Langsam, hintereinander. 1. Mose, was die Stelle? Lasset uns Menschen machen. Man erklärt in der Theologie manchmal, das ist der Plural Majestaticus, so wie die englische Königin auftritt und sagt, wir sagen. Aber wenn sie wir sagt, dann meint sie nicht nur ihre Person, sondern meint sie sich als Verkörperung der Gesamtheit des Volkes. Dieses Uns ist ein ganz eindeutiger Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Wo noch? Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und es ward durch das Wort. Wo noch? Hebräer 1. Was steht dort? Schlagt es geschwind nach.
Was ist
die Stelle?
Der zweite Vers.
Bitte?
Ihn hat Gott zum Erben des Weltalls bestimmt. Ihn, durch den er ja auch einst die Welten erschaffen hat.
Ihn, durch die er auch einst die Welten erschaffen hatte. 1. Korinther 8, Vers 6. Durch ihn sind alle Dinge. Es gibt sogar noch eine Stelle im Predigerbuch, Prediger 12, Vers 1, die Luther-Übersetzung heißt: Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ich habe heute Mittag noch einmal nachgeschlagen, im Hebräischen steht der Plural. Gedenke an deine Schöpfer in deiner Jugend. Da wird also die Mehrzahl gebraucht.
Da gibt es in Sprüche 8 über die Weisheit, ist das auch auf Jesus bezogen. Der Herr hat mich schon gehabt am Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her am Anfang, ehe die Erde war.
Sicher ist dieser Begriff der Weisheit im alttestamentlichen Buch der Weisheit vor Abbildung auf den Christus hin. Das kommt ja dann auch im Kolosserbrief Kapitel 2, in dem Christus, in welchem verborgen liegen, Vers 3, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er ist die Person Weisheit. Nämlich? Jawohl.
Das Epheser 2,9.
Nämlich?
Unter allem, ganz nicht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat.
In ihm, der alles geschaffen hat. Das heißt, das biblische Zeugnis des Alten und des Neuen Testaments hält durchgehend diese Linie. Die Schöpfung ist Werk des dreieinigen Gottes. Wir könnten das schon in den ersten Versen deutlich machen, wenn es heißt: Und Gott sprach und es ward. Jetzt das in Zusammenhang gesehen mit Johannes 1. Am Anfang war das Wort. In diesem Dabar, das siebenmal kommt, und Gott sprach, da ist schon der Christus gemeint. Da ist er da, das ist seine Wirklichkeit. Christus ist das Personwort Gottes. Gottes Worte sind nicht Luftschwingungen. Unsere Worte sind ja, was sind die? Schall und Rauch, hoffentlich nicht alle, sondern wir können unsere Worte eigentlich nur physikalisch erklären. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber irgendwie da drin funktioniert was so mit Stimmbändern und Kehlkopf und Resonanzboden und so setzen wir durch die Mundhöhle die Luft in Schwingung. Unsere Worte sind physikalische Ereignisse, geladen, jetzt muss man so dazu sagen, geladen mit, ja was jetzt?
Geist.
Geist. Menschlichem Geist. Während das Wort Gottes ist Person. Das Wort Gottes ist Person. Das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Was ist denn eigentlich, wenn wir diesen Gedanken noch ein Stückchen ausziehen, warum schafft Gott die Welt? Warum?
Ja.
Zu seiner Ehre und Verherrlichung. Er wollte nicht allein sein. Ganz wichtiger Satz, Gott ist sich nicht selbst genug. Er schafft uns als Gegenüber. Aber ganz umfassend, warum schafft Gott die Welt? Diese ganze Natur und Schöpfung. Aus Liebe zu wem? Zu uns. Die ganze Schöpfung ist eine Liebesveranstaltung für den Menschen. Gott gibt damit dem Menschen Lebensraum und Entfaltungsraum. Das wird deutlich. Sechsmal heißt das Urteil über das, was Gott geschaffen hat, und siehe, es war gut. Das hebräische Wort Tov heißt in der wörtlichen Übersetzung bereit. Und dann wird der Mensch geschaffen. Und jetzt heißt das Gesamturteil, und siehe, es war sehr gut. das hebräische Wort vollendet.
Es handelt sich hier um ein kleines Ding, also eine große Entwicklung.
Wir sind zunächst einmal nur in dieser Begrifflichkeit: am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und diesem, was unter dem Begriff des Himmels steht, das ist das Unendliche. Und Erde ist unser Lebensraum, das ist gemeint. Wie weit alle diese Fragen, was auf anderen Sonnensystemen oder irgendwelchen anderen Welten noch Leben besteht oder so, wir können das nicht beantworten. Nein, ich meine...
All diese Dinge ist Schöpfung, theologisch Schöpfung im Sinne von Gott.
Ja. Es ist ganz einfach vom biblischen Wortlaut her so, Gott übereignet ja dem Menschen dann diese ganze Erde. Er übereignet sie ihm. Sie ist Lebensentfaltungsarbeitsraum für ihn. Für ihn ist geschaffen. Das ist so wie, ich nehme noch einmal das Beispiel, ein junger Mann heiratet. Er hat um das Mädchen geworben, sie hat ihm das Jawort gegeben. Wenn dieser junge Mann jetzt ein echter Schwabe von Schrot und Korn ist, was macht er dann? Er baut dort zuerst ein Häusle. Und dann, wenn das Häusle fertig ist, dann holt er die Frau zu sich. Dann setzt sie sich, so heißt es ja, ins gemachte Nest. Andersrum wäre es ja auch komisch, wenn er sagt, du Luise, wir heiraten in 3 Wochen. In 14 Tagen ist Sperrmüll, da schauen wir, irgendwo kriegen wir da eine Matratze her und da wird sich auch ein Tischchen finden und Stühle brauchen wir nicht, wir können ruhig so sitzen. Und da unter der Neckarbrücke links oben, das ist ein ganz geschütztes Bettchen. Da wird die Luise mit Recht sagen, ich glaube, du tickst nicht richtig. Du willst mich heiraten und setzt mich solchen Verhältnissen aus. Sondern die Liebe sorgt für einen völlig umschützten Raum. Und genau das hat Gott für uns gemacht. Er hat sogar, ich sage es mal, auf die Spitze getrieben. Auf dieser Erde grenzt er noch einen Garten aus, das Paradies, den Garten Eden. Die Schöpfung ist eine Liebesveranstaltung für uns Menschen. 3. Satz, wo liegt der Schwerpunkt des Bildes vom Haupt? Jetzt haben wir also gesehen, der Begriff Ebenbild entfaltet die Beziehung, die Herrlichkeit Jesu zum Vater. Der Begriff Erstgeborener entfaltet die Herrlichkeit des Christus in Beziehung zur Schöpfung. Und jetzt im Begriff Haupt wird die Beziehung zur Gemeinde entfaltet. Was steckt in dem Begriff Haupt alles? Das ist das Wichtigste. Vom Haupt her wird der Leib bestimmt. Werden die Glieder gesteuert. Das ist ja auch das, was man zunächst an uns sieht. Wir kennen uns nicht an der Hand, wir kennen uns am Haupt, am Gesicht. Das macht den Menschen aus in dem Sinn. Nicht der Bauchumfang, nicht die Wadenstärke, können ja alles auch Erkennungsmerkmale sein. Sicher hat da jeder seine individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, aber wir kennen uns vom Kopf her, vom Haupt her. Von dem ist der ganze Leib her bestimmt. Das Erste, was hier in dem Begriff Haupt steht, das Haupt sammelt den Leib. Das Haupt sammelt den Leib.
Gibt es im Epheser 1, Vers 22 ein Wort, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles.
Zum Haupt über alles. Der Dienst des Christus, den er tut, seine Qualität besteht zunächst darin, er sammelt die Gemeinde. Wo kommt das am klarsten zum Ausdruck? In einem Wort, das er selber sagt im Johannesevangelium zu seinen Jüngern. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern, und jetzt kommt der Sammlungsdienst, ich habe euch erwählt. Kirche. Woher kommt denn das Wort? Kirche. Bitte? Das deutsche Wort Kirche. Vom Griechischen und von was für einem? Kyrios. Das heißt eigentlich Kirche, das ursprünglich zugrunde liegende Wort heißt Kyriakos. Zum Herrn gehörig. Ist unser Wort Kirche. Da drücken wir das aus. Wir drücken es doppelt aus. Wir sind eine christliche Kirche. Zum Herrn gehörig, nämlich zum Christus. Kirche ist kein Verein zur Befriedigung religiöser Bedürfnisse. So sehen es viele Leute. Sondern Kirche ist die Schar derer, die zu diesem Herrn gehören. Er ist das Haupt. Das heißt zum Zweiten, das Haupt, da wurde vorher schon gesagt, was tut der Kopf, wenn wir jetzt in der, wie heißt das, Biologie oder Lebensbiologie, wenn wir da jetzt Vergleiche ziehen, was tut der Kopf?
Denken.
Denken, weiter noch, befehlen.
Schaltzentrale.
Das ist die Schaltzentrale. Vom Kopf gehen die Weichenstellungen für den Leib aus. Das Haupt gibt die Dienstanweisung. Das ist der Missionsbefehl. Erst nach diesem ausgesprochen, ich bin das Haupt, mir ist gegeben alle Gewalt, darum gehet hin. Das Haupt bestimmt, die Dienstanweisung haben wir von unserem Herrn. Jesus drückt es noch in einem anderen Bild aus, war in der Monatsstunde der Altpietisten der Text. Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. In beiden Vergleichen, Haupt und Leib und Weinstock und Rebe, ist eines wirklich, dass wir das mal wieder erfassen, ist eines zum unendlichen Staunen. Dass sich der lebendige, allmächtige Gott so eng mit uns verbindet. So eng.
Er ist der Fülle des, der alles in allem erfüllt.
Ja. Ein Weinstock ohne Reben, das ist ein trauriger Anblick. Jesus sagt, erst dort ist die ganze Fülle erreicht, ich der Weinstock, ihr die Reben. Der Weinstock selber bringt keine Frucht, die Reben bringen Frucht. So eng verbindet er sich mit uns. Er das Haupt, wir seine Glieder. Eine ganz, ganz enge Verbindung. Noch einmal unser Gedanke von vorher. Jetzt begreifen wir auch das, dass Jesus weint über uns, unsere Schuld. Wenn ich mir in den Finger schneide, dann sage ich nicht, blöder Finger, ich mache ihn weg. Der war so böse. Sondern das betrifft mich als Person, das treibt mir die Tränen in die Augen. So ist es mit Jesus. Weil er in dieser engsten Verbindung mit uns steht. Wie komisch wäre es da, wenn er sagt, das schneide ich weg, das werfe ich fort. Wir bereiten mit unserem Bösen dem Haupt große Schmerzen. Und zwar jedes Glied. Ich habe in meinem Leben einmal Schmerzen gehabt, dass ich schier gemeint habe, ich werde ohnmächtig. Aber es war kein Herzinfall oder etwas, sondern ich hatte Rasen gemäht. Das war ein wenig nass, da war das ganze Gras da sich zusammengeballt und ich greif rein und will das Gras rausholen. Und dann hat mir's hier diesen Finger ganz, die anderen angeschnitten, hat mir's weggehauen. Ich habe im Taschentuch dann den Finger nach Tübingen gebracht und die haben ihn mir wieder angenäht. Übrigens hervorragend, ihr könnt ihn besichtigen, das sieht man nur noch, dass er dicker ist. Aber sonst sieht man nichts mehr. Aber ich hatte in den Wochen nachher wegen diesem Finger so wahnsinnige Schmerzen, dass ich gemeint habe, ich falle besinnungslos um. Nur wegen dem Fingergipfel da. War nicht da, der ganze weg, sondern so weggeschlagen. Es war unerträglich. Da habe ich viel auch für mich geistlich gelernt. Wo ein Glied leidet, da leiden alle Glieder mit. Und habe gestaunt jetzt wieder ganz neu, wie das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin das Haupt. Wie eng sich er mit uns verbindet. Weil jeder Schmerz, auch der vom kleinsten Zeh, der wird da oben gemeldet. Der wird da gemeldet. Das ist auch eine Leidensgemeinschaft mit uns, die der Herr hier eingeht. Wisst ihr, die Liebesgeschichte, die Jesus mit uns hat, ist weithin eine Leidensgeschichte. Das ist sogar das Wesen der Liebe. Das ist keine oberflächliche Liebe. Es wird ja auch nie in Schwäbisch Junger Mann zu seinem Mädchen sagen, ich liebe dich, viel zu geschwollen. Er wird sagen, ich kann die leiden. Und genau das ist gemeint. Genau das ist gemeint. Wenn ich einen anderen wirklich liebe, bin ich bereit, mit ihm alles durchzuleiden. Durchzuleiden. Und das Dritte, das Haupt verbirgt die Einheit. Das Haupt verbirgt die Einheit. Jesus als das Haupt setzt die Einheit. Unser Not in der christlichen Gemeinde, weltweit gesehen jetzt, ja schon in unseren Gemeinden, ist nicht die, dass wir die Einheit herstellen müssten. Die Einheit ist Gesetz. Die besteht im gleichen Herrn. Unsere Not ist die, dass wir die Einheit, die Gesetz ist, nicht zerbrechen. Und wir tun das oft so leichtfertig. Wir tun das oft so leichtfertig. In unseren Urteilen und Trennungen. Das Haupt setzt die Einheit. Und darum sagt der Johannes zum Beispiel, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen, der gehört zum Leib. Und wir sollten hier nicht trennen. Die Ökumene besteht nicht darin, dass wir mühsam aus allen Völkern und Nationen zusammenführen müssen zu einer Einheit, sondern die Ökumene soll die sichtbare Darstellung der Einheit sein. Das, was vorgegeben ist, entfalten, nicht wir müssen es schaffen. Jesus sagt, bete deshalb, erhalte sie in dieser Einheit. Nicht hilf dazu, dass sie die schaffen, erhalte sie. Wo das Haupt ist, da ist die Einheit gesetzt. Jetzt machen wir für 5 Minuten Pause und sind dann um 9:45 wieder fertig. Nochmal zu diesem einen Gedanken, weil das ein zentraler und wichtiger Gedanke ist. Gott straft in dieser Zeit der Gnade nicht, in dem Sinn, dass er endgültig verdammt. Auch und gerade diese Berichte, wie Jesus den Feigenbaum verflucht, und das ist ja nicht nur so eine Handlung, sondern dahinter steht das ganze Geschick des Volkes Israel, ist genau in diese Linie einzuordnen. Es wäre so, dass Gott straft, wenn diese Verfluchung Untergang hieße. Das Hebräische hat zwei Worte für Fluch. Das eine Wort heißt sofortige Verdammnis, Untergang, und das andere heißt geminderter Segen. Und das tritt hier ein. Israel ist unter den geminderten Segen gestellt, aber mit dem Ziel, am Ende wird ganz Israel gerettet werden. Es ist das, was wir vorher mit Pädagogik. Israel wird erzogen, und das kann durch schwerste Strecken gehen, durch schwerste. Und dieses Volk hat wahrlich seine Sünden, es heißt einmal in den Propheten, zwiefach bezahlt, abgebüßt. Es hat das, was es sich selber aufgeladen hat, auch tragen müssen. Eigentlich steht das, was wir unter diesem Stichwort Strafe oft sehen, unter dieser Überschrift: Irrt euch nicht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist in diesem Wort des Paulus zunächst aufs letzte Gericht bezogen, gilt aber als innerweltlicher Zusammenhang. Wenn ich mir, darf ich es einmal so sagen, wenn ich mich jetzt schneide, verletze und lasse diese Wunde nicht behandeln, dann kann aus dem vielerlei entstehen. Da kann Sepsis, Blutvergiftung, dann muss der Arm wird, da kann der ganze Leib krank werden, sterben. Außer ich gehe zum Arzt und lass mich heilen. So ernst ist das, wenn ich bewusst sündige und in dieser Sünde bleibe, setze ich ein Geschehen in Gang, das zerstört. Und wenn ich nicht zu dem komme, der allein diese Zerstörung stoppen kann, dann wird diese Zerstörung in meinem Leben fortschreiten. Aber das ist nicht Gott, der straft, sondern ich habe diese Zerstörung in Gang gesetzt und gehe darin unter. Ich hätte aber und habe jederzeit die Möglichkeit zu kommen und mir vergeben, sprich mich heilen zu lassen. Israel wollte nicht, und in seiner Sünde des klaren Widerspruchs gegen Gott hat es diesen Zerstörungsprozess in Gang gesetzt. Und als sie dann wollten, was sie wollten, bekommen haben, da sind sie dran untergegangen. Als der Sternensohn, der Simon Bar Kochba auftrat, gesagt hat, ich bin der Messias, da wollten sie, dem haben sie zugejubelt. Da haben sie die Waffen in die Hand genommen und da sind sie untergegangen. Nicht Gott ist der Strafende, sondern es ist ein Zusammenhang. Sünde hat ihre Folgen und zerstört Leben. Und wir als Christen haben diese unendlich große Möglichkeit, zu dem zu kommen, der diese Zerstörung allein stoppen kann. Das heißt Vergebung. Eine Ausnahme. Jede Sünde kann vergeben werden, außer Sünde wider den Heiligen Geist. Übrigens, ich kann das jetzt nur andeuten, das ist eine biblische Geschichte, die mir immer wieder Mühe macht. Ananias und Sapphira am Anfang der Gemeinde. Für mich wird langsam im Verstehen dieser Geschichte das Schlüsselwort, das Petrus fragt, warum betrübtet ihr den Heiligen Geist, beziehungsweise warum wahret ihr wieder den Heiligen Geist? Dass da die Sünde wieder den Heiligen Geist vorliegt. Ich möchte das nicht nur ansprechen, sondern wenn ich schon angesprochen habe, drei kurze Sätze dazu. Erstens, wenn die Sünde wieder den Heiligen Geist umtreibt, der lebt nicht in dieser Sünde. Denn die Sünde wider den Heiligen Geist schließt mich zu. Schließt mich zu. Zweitens, wir können an einem anderen Menschen das nicht zweifelsfrei feststellen. Der hat die Sünde wider den Heiligen Geist begangen und ihn deshalb aufgäbe. Und sagen, da kann man menschlich, geistlich, christlich, göttlich nichts mehr machen. Dieses Urteil steht uns nicht zu. Und drittens, wir kommen, und jetzt sage ich einen ernsten Satz, in ein Gefälle hin zur Sünde wider den Heiligen Geist, wo wir als bewusste, gläubige Christen an Sünde konkret festhalten. Dort beginnt das Gefälle. Jetzt viertens, was heißt biblisch Versöhnung? Was heißt das?
Vergebung gewähren und Vergebung empfangen. Damit wird Schuld bezahlt.
Versöhnung heißt in gewisser Weise ein Bezahlen von Schulden. Jawohl? Jetzt denken wir den Gedanken mal geschwind dadurch, wer hat Schulden?
Der Mensch.
Der Mensch. Wer bezahlt die Schulden?
Jesus
Christus. Wem bezahlt er die Schulden? Wirklich? Hat der Mensch bei Gott Schulden? Der natürliche Mensch hat nicht Gott zum Herrn.
Dem Fürsten dieser Welt.
Wem bezahlt Jesus die Schulden? Nicht Gott. Dem Satan. Der Satan hat ein Anrecht darauf. Weil wir, so heißt es in 1. Mose 3, die Eva, als Gott sie fragt, warum hast du das getan? Jetzt kommt die Antwort, sie sagt, die Schlange betrog mich. Wörtlich steht hier im Hebräischen, die Schlange wurde mein Darlehensgeber. Und die Eva hat angenommen. Die hat das, was die Schlange ihr als Darlehen angeboten hat, angenommen. Und darum steht sie rechtmäßig in der Schuld gegenüber der Schlange. Der Sünde Knecht, Schuldner. Nicht Gott muss bezahlt werden, sondern unser rechtmäßiger Herr, dem wir dienen, der muss bezahlt werden. Wir müssen nicht frei gekauft werden, um den anderen Begriff zu nehmen von Gott. Wir müssen frei gekauft werden vom Satan. Das ist ein ganz wichtiger Grundgedanke. Wisst ihr, das sagen viele Religionen. Da ist ein Gott im Himmel und der ist panzersauer auf die Menschen. Und die müssen alles dran setzen, um ihn gnädig zu stimmen. So verstehen sie Versöhnung. Und das ist nicht wahr. Gott ist uns gnädig. Wer uns nicht gnädig ist, das ist der Herr dieser Welt. Ich habe das selber erlebt im indischen Dschungel. Versöhnung in dem Sinn, wie diese Menschen gekommen sind und die sind bettelarm und da tut es einem das Herz weh. Mit Schalen gefüllt mit Reis und ihre ausgemergelten Kinder an der Hand. Ich hätte sie am liebsten gepackt, diese Männer, und hätte gesagt, Mensch, siehst du nicht, wie deine Kinder Hunger haben? Und sie stellen vor das Götzenbild hin, um diesen Götzen gnädig zu stimmen. Das ist nicht biblisch Versöhnung. Versöhnung ist das, wir sind Schuldner des Fleisches, Schuldner des Bösen. Und Jesus bezahlt diese Schulden und kauft uns frei. Wir können es auch so sagen, Versöhnung, Katalasso, das griechische Wort heißt ganz wörtlich übersetzt anders machen.
Wer muss anders gemacht werden? Gott? Nein. Der Mensch muss anders gemacht werden. Ja. Nicht ein rachedurstiger Gott muss dadurch, dass ich bestimmte Opfer bringe, anders gemacht werden, dass er wieder mildtätig ist. Gott bleibt sich derselbe. Er bleibt und ist der Liebende und Barmherzige. Wir müssen anders gemacht werden. Versöhnung, man müsste eigentlich sagen, mit dem, ich glaube, im Jeremia steht das Wort, das steinerne Herz wegnehmen und das fleischerne Herz geben. Da ist übrigens Fleisch nur nicht in einem negativen Begriff gemeint, sondern lebendig, lebendiges Herz. Nicht mehr steinern, das ist Versöhnung. Versöhnung heißt, der Mensch muss anders gemacht werden. Und wer macht das? Jesus durch seinen Tod. Wie? Wie werden wir durch Jesu Tod anders? Wie geht es? Durch eines Gehorsam werden viele gerecht. Wie fühlen wir das inhaltlich? Was hat Jesu Tod damit zu tun, dass ich anders werde? Wir sind in seinen Tod hineingenommen durch die Taufe, sagt der Apostel. Das, was in meinem Leben an Zerstörungsmacht da ist, das nimmt Jesus auf sich. Und damit wird bei mir was anders. Es kann bei mir nicht mehr zerstören, sondern ich werde heil. So sagt der Prophet Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir, und jetzt kommt es anders, Frieden hätten, der Krieg ist aus. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist echt anders. Das ist ein Unterschied. Ob, ich sag's mal ganz krass, das ist ein Riesenunterschied, ob in einem Menschen der Krebs nagt und ihm das immer deutlicher anzusehen ist, oder ob er das blühende Leben ist. Das ist ein Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Sünder und Versöhnung.
Es gibt so Worte in Epheser 2, aber Gott, der Mensch ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Uns Gnade sei dir selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus.
So krass, sagt die Bibel, ist an vielen Stellen, wenn ein Sünder zum Gotteskind wird, wird ein Toter lebendig. Auferweckung von den Toten.
Gibt es ja das Wort im verlorenen Sohn, mein Sohn war Toten, ist wieder lebendig
ja,
geworden.
Das ist gemeint. Durch Jesu Tod werden wir anders, weil die Sünde ihre Zerstörungskraft an ihm vollzogen hat. Meine Sünde. Und nicht mehr an mir. Wir singen's. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Die haben dich geschlagen. Wie geht's weiter? Und das betrübte Material, wir sind's. Unsere Sünde kann uns nicht mehr treffen. Wir müssen nicht mehr das uns auszahlen lassen, heißt in einem anderen Bild, was wir verdienen. Der Tod ist Lohn der Sünde. Müssen wir uns nicht mehr auszahlen lassen. Herrlich, das wird anders. Darf ich es in einem Bild sagen? Der Weg zu Gott, den wir Menschen gehen können, ist ein mit Minen gepflasterter Weg. Das sind die Minen unserer Sünde. Und bevor wir zu Gott kommen, mit aller religiösen Anstrengung, werden wir durch diese Minen verwundet, verletzt, schließlich zerrissen. Jesus macht das. Er räumt den Heimweg von allen Minen frei. Und als die größte Mine kommt, die er nicht entschärfen kann, da entschärft er sie, indem er drauftritt und sich selber in die Luft sprengen lässt, wenn ihr so militärisch wollt, durch seinen Tod. Das tut der Christus. Und jetzt können wir hinterhergehen, ohne dass eine Mine explodiert. Der Weg ist freigeräumt. So sind wir durch Jesu Tod anders geworden. Unsere eigene Sünde darf uns nicht mehr zerstören. Sie hat ihn zerstört und wer das annimmt, der wird heil. Zweitens auch, nicht nur wir werden so anders, dass unsere Sünde uns nicht mehr zerstören kann, sondern, was ist das Zweite? Oder wir können es auch so ausdrücken, sein Geist wohnt in unserem Herzen. Die neue Kraft des Geistes Gottes gestaltet uns. Das ist das wirklich anders werden. Nicht nur die Sünde darf nicht mehr zerstören, sondern der Geist Gottes gestaltet uns. Macht uns durchsichtig für ihn. Das ist Versöhnung. Anders werden. Wir sind in einer Abendbibelschule, ja nicht um mit dem Kopf nur zu lernen. Darf ich dich mal so direkt fragen, bist du in den vergangenen Monaten anders geworden? Lebst du als Versöhnter? Und jetzt in beiden Beziehungen bist du anders geworden, dass die Sünde in deinem Leben nicht mehr ständiger Anhaltspunkt findet. Jetzt meine ich deine konkrete Sünde, die weißt du. Jeder von uns hat seine bestimmten Versuchungen und Sünden. Versöhnung heißt, das wird anders. Ich sage nicht, dass wir sündlos werden. Aber dass die Sünde in unserem Leben ihre Kräfte verliert und gestalte dich der Geist Gottes. Bist du da anders geworden? Oder sagen die anderen in deinem Hauskreis, das hat sich seit Jahr und Tag nicht geändert. Ist immer noch der gleiche Nörgler ständig. Obwohl wir es ihm schon ein paar Mal gesagt haben. Oder lässt du dich verändern? Oder sagen sie in deiner Gruppe, also kannst halt nichts machen, das ist sofort eine beleidigte Leberwurst, das ist am besten mit Samthandschuhen. Ja, so sind wir Typen in unserer Art. Sagt jeder seine Art. Oder merkt man, dass wir verändert werden durch den Geist Gottes. Merkt man das? Wahrscheinlich merken wir es zuletzt, wenn du einen guten geistlichen Bruder, Schwester neben dir hast, dann frag doch auch einmal und stell dich diesem Urteil. Du, sag mal, bin ich echt immer der Gleiche? Versöhnung.
Es geht mir wie am Paulus, jeder Mensch geht immer wieder in die...
Vorsicht! Paulus Römer 7 ist einer, der in der Wirklichkeit des Erlösten zurückblickt auf die Zeit vorher. Ich würde das nicht gelten lassen als die tägliche Beschreibung eines Christen. Das, was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich, das wäre ein ödes Christsein. Sondern er bricht durch Römer 7 durch bis zu Römer 8. Das ist schon eine Bewegung. Ich warne sehr vor diesem Gedanken, wir würden, wenn ich jetzt das Anderswerden beschreibe, wir würden dann schließlich wandelnde Heilige. Das werden wir nicht. Dazu ist diese Lebenszeit zu kurz. Da wird viel, viel an unserer Art und unserem Wesen noch bestehen bleiben. Aber dass doch immer deutlicher wird, wer unser Herr ist. Dass dieses Bild durchscheint. Paulus sagt von diesem Leben, von sich, wir werden verklärt von einer Klarheit in die andere. Und tragen immer deutlicher das Bild des Christus an unserem Leibe. Es gibt ein Wachstum im Glauben. Nicht, dass die Leute immer mehr vor mir in die Knie sinken und sagen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch hat er's. Er schnappt den Opfer Heiligkeit, sondern es gibt ein Wachstum im Glauben als immer brauchbarer werden zum Zeugnis und zum Dienst. Heiligung ist nie Selbstzweck. Dass ich mich jetzt ins Sofa setze und sage, jetzt schau an, was war ich für ein Lump noch vor 2 Jahren und jetzt? Wisst ihr, wie wir das sprechen? Genau wie der, von dem Jesus sagt, er stand, sah auf und sprach, ich danke dir, dass ich nicht so bin, jetzt wird's aufgezählt, sondern, so ist nicht, sondern Heiligung, Wachstum im Glauben, dass andere an mir immer deutlicher sehen, wer mein Herr ist und sich einladen lassen. Aber dieser Ruf, ich elender Mensch, der wird uns oft erhalten bleiben.
Also meine, im Glaubenskampf.
Ja.
Eigentlich schade, dass man so die Beichte gegenüber Menschen immer so katholisch ansieht, in unserer Kirche, dass man das so wenig praktiziert.
Ja. Wir haben etwas Wesentliches aus der Hand gegeben, indem wir die Beichte so auf die Seite gestellt haben.
Aber ich finde, also gegenüber anderen, wie Sie es jetzt gesagt haben, also Außenstehende, die sehen da vielleicht manchmal schon Fortschritt, aber gerade so in der Familie, die wollen jeden Tag sehen, also das ist doch so, dass man noch nicht so etwas sieht, finde ich, dass man...
Sollte aber sein. Ich möchte schon, dass meine Kinder, meine Frau an mir sehen, dass ich ein Christ bin und dass ich das auch vollziehe. Das wollte ich schon, dass ich glaube, das gehört wesentlich dazu. Das ist deprimierend manchmal, das ist klar. Aber vielleicht gilt in, oder sicher gilt in der Familie deutlicher als sonst irgendwo, dass es ein Wachstum in meinem Leben gibt, wird auch hauptsächlich an dem erkannt, dass ich Fehler und Versagen eingestehen kann. Das wird da sehr deutlich. Aber lasst uns nicht über lauter Depressionen, was wir doch für elende Wesen sind, vergessen, dass wir dem herrlichsten Herrn gehören und dass er die Zusage macht, dass er Elende verwandelt. So Elende verwandelt. Es gibt auch ein sich ausruhen auf seiner Charakterschwäche. Gibt es auch. Ich sage es noch einmal. Einer der gottlosesten Sätze, den Christen sagen können, der heißt, so bin ich halt. Der macht unserem Herrn ungeheuer Schande. So bin ich halt. So kann man sagen, wenn meine Kinder, wie sie es jetzt getan haben, wenn sie meine Zeugnisse von früher rauskramen, um zu vergleichen, wie gut sie gegenüber dem Papa waren und sich dann freuen in Mathe und Physik, was sie für Genies sind, da kann ich nur antworten und sagen, Kinder, so war ich halt. So bin ich halt, heute noch. Da geht nichts in den Kopf rein. Aber ich kann das nicht sagen in meiner Lebensgestaltung. Da kann ich es nicht. Letzter, was heißt, es besteht alles in ihm. Das griechische Wort, das hier steht für bestehen, heißt sogar noch mehr zusammenklingen, Harmonie. Denkt einmal. Es ist hier nichts anderes als das gesagt, das Überwältigende. Diese ganze Welt lebt doch in einem letzten Zusammenklingen. Trotz aller Dissonanzen, die wir hören. Und dieses Zusammenklingen geht auf den Schlussakkord zu. Dieses Bekenntnis, es besteht alles in ihm, ist ganz gewiss gegen den Augenschein. Weil so sieht es ja nicht aus. So sieht es nicht aus. Sondern das ist das Bekenntnis, das wir in diesem Vers oft singen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Dieses Zusammenklingen ist gemeint. Gott wird dieser Welt mit ihrer ungeheuren Dissonanz, mit ihren schrillen, mit ihren kaputten Melodien, Jesus wird es zu einer völligen Harmonie bringen.